So, dann hallo erstmal. Mein Name ist Rainer Rehak. Ich bin vom Forum Informatikerin für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung und wurde hier netterweise eingeladen, um mal ein wenig über die NSA und BND Geschwisterschaft zu sprechen. Und da muss ich natürlich ein klein wenig ausholen, weil die Frage, warum das, wie die Zusammenarbeit aussieht und auch was die Akteure einzeln jeweils tun, ein gewisses technisches Grundverständnis verlangt. Aber nur sehr wenig und ich werde es auch zusammenfassen. Also erstmal vielleicht zu mir. Es ist ja immer gut zu wissen, wer einem da was erzählt, um das auch einschätzen zu können. Also ich habe selber an der Humboldt-Universität zu Berlin Informatik und Philosophie studiert. Am Lehrstuhl für Informatik und Gesellschaft. Das ist tatsächlich so ein Schnittstellenbereich. Das gibt es tatsächlich als akademische Disziplin, die sozusagen die Wechselwirkung zwischen Informatik und Gesellschaft reflektiert. Ich bin, wie gesagt, in diesem Forum Informatikern für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung aktiv. Und zwar war das eine Ausgründung vor 30 Jahren aus der Gesellschaft für Informatik. Und wer sich da vielleicht erinnert, da ging es um den NATO-Doppelbeschluss. Und heutzutage umso mehr, aber auch damals war es so, dass Atomwaffen und sonstige Waffen natürlich unter wesentlicher Mitarbeit der Informatik nur funktionierten. Und an der Stelle gab es viele von den Systemen, die funktionierten eben, sozusagen hatten eben informatische Systeme darunter, die noch nicht getestet worden sind. Weil natürlich kann man irgendwie den nuklearen Ernstfall in dem Sinne nicht testen. Das heißt, an der Stelle, wenn man da auch vielleicht allein ethisch keine Position beziehen wollte als Techniker, musste man an der Stelle unserer Meinung nach wenigstens als Techniker eine Position beziehen und sagen, da sind einfach unsichere Systeme, wobei Fehler ganz wesentliche negative Auswirkungen haben können. Und deswegen gab es da eine kleinere Gruppe, die sich eben aus der Gesellschaft für Informatik rausgelöst haben und gesagt haben, wir als Techniker müssen gesellschaftlich den Mund aufmachen und über die Gefahren aufklären, die eben auch mit der Nutzung von Technik einherkommen. Mittlerweile sind das wieder befreundete Organisationen, sage ich jetzt mal so. Wir arbeiten zusammen und verweisen auf die Veranstaltung der jeweils anderen, aber es ist immer noch so, dass eben das FIF eher, wie man ja auch sieht, auf eine Friedens- und Verantwortungsorientierung hat und die Gesellschaft für Informatik eher ein Berufsverband ist. Ich bin außerdem auch bei Amnesty International aktiv. Da gibt es jetzt eine Gruppe, die sich mit den Menschenrechten im digitalen Zeitalter auseinandersetzt. Okay, dann ich werde kurz was dazu sagen. Viele von den Dingen, die ich gleich sage zur Brüderschaft zwischen BND und NSA, wissen wir durch die Veröffentlichungen oder die Enthüllungen von Edward Snowden. Deswegen möchte ich zu ihm zwei, drei Worte sagen. Was darüber, wie diese beiden Geheimdienste zusammen im Bett sind, Zitat Snowden. Dann einen kleinen juristischen Exkurs über die Möglichkeiten des BND, wie sie im G10-Gesetz verankert sind. Aber ich werde das auch entsprechend zusammenfassen. Also wir müssen jetzt nicht alle direkt auf den Punkt Juristen werden. Und zum Schluss werde ich was über die Reaktion des BND auf die Enthüllungen erzählen. Also die drei Worte zu Edward Snowden. Also er hat ja die Enthüllungen losgetreten letztes Jahr im Juni. Und gab Material an die Journalisten, die das dann veröffentlicht und bearbeitet haben. Und mir ist es immer wichtig zu betonen, dass keine dieser Inhalte und keine dieser Veröffentlichungen jemals bestritten worden sind. Weder von den Briten, noch von den Franzosen, noch von der US-Regierung. Es wurden immer Angriffe auf die Personen oder auf irgendwelche Hintergründe gefahren. Aber mir ist es sehr wichtig zu sagen, dass der Inhalt an keiner Stelle bestritten worden ist. Außerdem ist er laut US-Gesetzen kein Whistleblower. Whistleblower, da gibt es kein deutsches Wort für. Hinweisgeber wäre vielleicht eine Möglichkeit, weil ja auch öfters in den Medien auftaucht. Er solle sich doch, wenn er an Amerika glaubt und an die Demokratie, dann soll er sich doch bitteschön sozusagen stellen und dann kriegt er seinen fairen Prozess. Er ist aber laut US-Gesetzen kein Whistleblower, weil die Geheimdienste explizit ausgenommen sind. Und er wird nämlich aktuell gesucht laut Espionage Act, also ein Spionagegesetz von 1917. Und die Folge wäre, dass er vor ein Geheimgericht gestellt würde, weil seine Handlung nicht gegen Individuen oder dergleichen gerichtet war, sondern gegen den Staat an sich. Und in dem Sinne, vor einem Geheimgericht lässt es sich sehr, sehr schwer öffentlich verteidigen. Denn zu dem nächsten Punkt komme ich später noch. Des Weiteren gibt es keine Belege für eine Zusammenarbeit mit Russland oder China. Das wird ja auch gerne gesagt als Atominem-Attacke sozusagen. Und es gibt auch keine Belege dafür, dass durch diese Veröffentlichung konkret Personen aus den Sicherheitsbehörden irgendwie in Gefahr gelangt sind. Nur das erstmal, um sozusagen auch die Aussagen ein bisschen einschätzen zu können. So, als zweiten kleinen Exkurs, ich bin ja wie gesagt selber auch Informatiker. Man weiß ja immer nicht, wie viel Wissen schon vorhanden ist über die Durchwebung unserer Gesellschaft mit digitalen Artefakten, sage ich jetzt mal. Deswegen sage ich jetzt noch ein paar Worte dazu, an welcher Stelle wir schon ungefähr sind. Und zwar soziale Daten, das heißt über Freunde, Kollegen, Personen, mit denen man sich trifft und die einem nahestehen. Diese Daten, die existieren natürlich jetzt schon digital und die liegen beim E-Mail-Anbieter, auch beim Telefonanbieter. Diese Daten betreffen natürlich nicht immer nur mich, sondern wenn ich einen bestimmten Telefonanbieter wähle oder einen bestimmten E-Mail-Anbieter, heißt das natürlich immer auch, dass die Daten von allen Menschen, mit denen ich kommuniziere, damit auch mit natürlich in diese Wahl mit einbezogen werden. Die Geschäftsdaten liegen bei Geschäftsportalen oder bei Jobbörsen. Die Postadressdaten liegen bei Versandhändlern und bei Meldeämtern. Alles natürlich digital mittlerweile. Die Digitalisierung macht ja nicht Halt. Die Bonität bei den Banken. Die Krankendaten bald auf staatlichen Servern. Das ist ja die Planung mit der elektronischen Gesundheitskarte. Die Dokumente, mit denen man arbeitet, immer mehr in der sogenannten Cloud, also das heißt einfach auf Servern von irgendwelchen Anbietern, sei es nun Microsoft oder Google oder Apple, die eigenen Gewohnheiten oder die auch Essgewohnheiten, wenn man mit Karte bezahlt oder wer Payback-Punkte hat. Und die Steuerdaten zum Beispiel liegen natürlich beim Finanzamt und werden auch digital übertragen. Bewegungsdaten liegen beim Mautbetreiber. Insofern man sich dafür entscheidet, nicht einfach nur eine Plakette auf die Scheibe zu kleben, sondern ein aufwendiges Mautsystem zu bauen, das nur so nebenbei. Und natürlich auch bei Mobilanbieter und bei Videoüberwachungssystemen. Und der Medienkonsum liegt natürlich, wenn man immer mehr sich mit Computern Medien anschaut, dann hinterlässt das natürlich auch Spuren im Browser oder im E-Book-Reader und so weiter. Und was mir sehr wichtig ist, warum ich das überhaupt so anspreche, ist, wie man hier sieht, die Hälfte dieser Dinge hat gar nichts mit der individuellen Internetnutzung zu tun. Das heißt, wenn ich eine Steuererklärung mache und die mache ich auf Papier, dann wird die dann eben bei dem beim Finanzamt digitalisiert und dann digital verarbeitet. Genauso ist es natürlich bei Telefon- oder Handydaten. Das heißt, normalerweise, ich höre das oft in Diskussionen, naja, dann kann ich halt meine Internetnutzung oder ich nutze das Netz ja überhaupt nicht oder so, dann kann ich mich da ja rausnehmen. Die Zeit ist leider vorbei. Das heißt sozusagen, die Daten, die uns als Personen beschreiben oder eine bestimmte Darstellung oder ein bestimmtes Verständnis von uns als Person zulassen, die sind schon da draußen. Die Frage ist nur, wer kann da zugreifen, wer kann die eventuell zusammenführen und weiter verarbeiten. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, dass man da sich nicht mehr rausnehmen kann an der Stelle. Ja, was sind die digitalen Ziele von Geheimdiensten ganz allgemein, was man konkret weiß? Die NSA baut gerade ein Data Center, was aktuell in Betrieb genommen wird. Data Center heißt einfach eine riesige Halle mit ganz vielen Servern drin. Und das Ziel ist es, alle Daten des Internets für 100 Jahre zu speichern. Das klingt erstmal wahnsinnig, aber die Briten aktuell machen das schon für 3 Tage. Also sie nennen es Full Take, also sozusagen die gesamte Menge. Und der Spruch ist immer so ein bisschen, wenn man die Nadel im Heuhaufen suchen will, dann braucht man natürlich erst den gesamten Heuhaufen. Das ist ungefähr die Logik dahinter. Und 100 Jahre, das ist ein bisschen mehr als eine Generation, ist natürlich sehr spannend, auch bei Menschen, die sich zum Beispiel politisch engagieren. Sei es nur für Frieden oder Demokratie oder andere Dinge. Da ist es natürlich praktisch, wenn da tatsächlich Bewegungen einen Einfluss haben, doch mal zu schauen, ob die Köpfe der Bewegung vielleicht in ihrer Jugend gewisse Dinge gemacht haben, mit denen man vielleicht was anfangen kann. Also nur mal, um das im Hinterkopf zu behalten, warum eben die zeitliche Dimension da auch eine Wichtigkeit hat. Und deswegen, ja, 100 Jahre. Und das Datenzentrum geht jetzt gerade sozusagen Schritt für Schritt ans Netz. Wie man zu den Informationen kommt, da will ich jetzt nicht direkt drauf eingehen, auch wenn ich da lange drüber reden könnte. Es genügt zu sagen, dass in den USA die Server der Dienstanbieter zum Direktzugriff durch die Geheimdienste verpflichtet sind. Wer nicht kooperiert, der kriegt massiv Probleme. Und auch wenn es auch Dinge gibt, mit die man jetzt nicht direkt abgreifen könnte, dann wird das eben am Kabel abgegriffen. Dann hängt man sich sozusagen einfach an die Verbindungsstücke zwischen Kontinenten und das ist dann teilweise so abenteuerlich wie mit U-Booten wird an die Glasfaserkabel gefahren und dann die Kabel so ein bisschen umgebogen, sodass bei Glasfasern gibt es dann so ein bisschen Abstrahlung und die kann man dann auswerten. Also klingt ein bisschen nach James Bond, aber dafür, dass zum Beispiel die NSA ein jährliches Budget von mehr als 10 Milliarden Dollar hat, kann man damit schon mal was anfangen. Es geht auch nicht nur technisch darum, sondern es gibt eben auch Programme, da geht es darum, dass technische Gremien, die Standards entwerfen, dass da Stück für Stück auch militärische Behörden, militärische sozusagen Positionsträger und direkte geheimdienstliche Berufsträger oder Funktionsträger damit in diese Gremien hineingehen. Also da findet auch eine gewisse Militarisierung statt, wenn es nicht vorher sowieso schon so war. Sozusagen auf dieser sozusagen eher sozialen, organisatorischen Ebene bis hin zum Punkt, dass Infrastruktur auch tatsächlich gehackt wird, wie zum Beispiel ein belgischer Provider, Belgacom, wo tatsächlich die Infrastruktur kompromittiert wurde. Und das ist zum Beispiel der Provider der EU-Institutionen, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und das Ganze geht sogar in die physische, also was heißt sogar, die Welten wachsen ja zusammen. Jetzt vor 2 Wochen, glaube ich, ist auch bekannt geworden durch die nächste Veröffentlichung, dass auch Postpakete, wenn man sich jetzt im Internet oder irgendwo bei Otto zum Beispiel irgendwelche technischen Geräte kauft, dass die Postpakete abgefangen werden, dann verwanzt werden oder mit technischen Geräten ausgestattet, von denen sozusagen der eigentliche Besteller nichts weiß. Und dann wieder in die normale Postkette eingeführt werden. Und diese Bauteile, die dann per Funk mit irgendwo erreichbaren Zugängen zum Netz, die Daten, die gefunden werden, dann eben ausleiten. Und das passiert auch in Deutschland. Das ist sozusagen noch ofenfrisch quasi, diese Enthüllung, dass das eben nicht nur in den USA passiert, sondern eben auch in Deutschland. Also das nur sozusagen, das war jetzt der Ritt durch die Enthüllungen an der Stelle und das in Kombination mit der Digitalisierung der Gesellschaft ist schon sehr bemerkenswert. Was ist die Reaktion oder was war in den Enthüllungen konkret in Bezug auf den BND zu finden, weil zum Beispiel die Satellitendaten wurden in Bad Aibling, da waren ja auch die NSA und die, oder war ja mal ein amerikanischer Stützpunkt, da wurden zum Beispiel Satellitendaten abgefasst und das kam so ein bisschen aus einer Zeit so 1998, 2000, dann gab es das Echelon-Programm. Und da war so die Idee am Anfang noch, dass das Internet, das wird ganz viel mit Satelliten und das ist so ein bisschen auch die Funkdaten und der Feindesender muss man abgreifen. Daher kam so ein bisschen die Grundidee. Immer mehr wird jetzt natürlich Satellitenverkehr auch zivil normal genutzt. Und warum der BND das übernehmen konnte und einfach so weitermachen konnte, trotz gewisser rechtlicher Schranken. Die BND-Einstellung dazu war, naja, also Satelliten sind ja nicht auf deutschem Boden. Die werden ja im Weltraum erhoben, die Daten. Und in dem Sinne ist das quasi, ist es ja ein rechtsfreier Raum. Weil wir erinnern uns an unsere Bundeskanzlerin, die ja meinte, auf deutschem Boden wird nicht Recht gebrochen. Und wie jemand humoristisch anmerkte, wenn also die Mitarbeiter der Geheimdienste kurz in die Luft springen, kann man für die Zeit des Fliegens die Aktivitäten durchführen, die man machen müsste. Es ist natürlich nur halb so lustig, wie es sich anhört, weil die Begründung tatsächlich war, Satellitenüberwachung ist möglich, weil es nicht der deutsche Boden ist. Seit 2009 kann der BND auch direkt mithilfe eines großen deutschen Internetproviders den kompletten Datenstrom ausleiten. In Frankfurt, da ist der D-Zix oder D-Kix, wie ihn selber die dortigen Angestellten nennen. Das ist der größte Internetknoten der Welt. Das heißt, da gibt es verschiedene Provider, der Internetanbieter, die man so hat, egal ob es jetzt Vodafone, Telekom oder irgendwas ist. Und da werden sozusagen die Daten ausgetauscht und da gibt es jetzt eine direkte Leitung. Es ist noch nicht klar aktuell, welcher Provider das tatsächlich ist, aber ich vermute, das werden wir bald erfahren. Und es ist auch nicht so, dass der BND da nur mit den kleinen Fischen sich beschäftigt, sondern Hillary Clinton und John Kerry, als beide zu ihrer Zeit jeweils US-Außenminister und Ministerin, wurden eben abgehört. Jetzt denkt man ja, okay, das klingt ja so nach einem, da hat man sozusagen digital Möglichkeiten, um auf Internetverkehr zuzugreifen. Aber geheimdienstlich arbeitet man ja auch gerne zusammen. Es ist ja immer so eine bestimmte Dialektik dabei. Einerseits will man alleine so stark wie möglich gegen alle anderen sein, um dann eben auch was in der Hand zu haben. Und andererseits will man aber auch zusammenarbeiten. Und manchmal denkt man ja, dass die Geheimdienste untereinander näher beieinander stehen, als sie zu ihren jeweiligen Regierungen stehen. Und deswegen sage ich jetzt mal was noch zu der Verbindung zwischen BND und NSA. Diese Aussage zusammen im Bett, das ist ein Ausdruck gewesen von Edward Snowden, als er über das Verhältnis befragt worden ist. Also es gibt regelmäßige Besuche des BND bei der NSA. Die besuchen sich eben also mehrmals im Jahr und besprechen ihre Strategien. Was sehr schwierig ist, ist, dass es auch für das BSI zutrifft, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die eigentlich der zivile Arm ist, sozusagen, was Sicherheit für den Bürger, also sozusagen eine Art vertrauenswürdige Stelle für den Bürger, falls man mal Fragen hat bezüglich der Sicherheit der eigenen Geräte, aber die machen auch Handbücher über zum Beispiel forensische Analysen und definieren Sicherheitsstandards und so weiter. Was natürlich sehr problematisch ist, wenn das BSI eben auch regelmäßig mit den NSA-Leuten trifft, wo man sich dann natürlich fragt, worüber sprechen die gerade. Das BSI ist darüber hinaus auch dem Bundesministerium des Innern unterstellt und die Abhängigkeiten, da kann man sich dann, glaube ich, den Rest auch denken. Seit rund 10 Jahren liefert der BND auch Mobilfunkdaten von Terrorverdächtigen an Partnerdienste, zum Beispiel an die NSA, wobei natürlich sehr interessant ist, weil Terrorverdächtige überhaupt gar nicht definiert ist. Also es fällt ja, man hat es mittlerweile aufgegeben, aber die Definition von Terrorismus ist deshalb so schwierig, weil man noch keine gefunden hat, wo die USA selber nicht runterfallen würden. Und deswegen lässt man es einfach als quasi unbestimmten Begriff so stehen, mit dem Unterton, na, ihr wisst schon, was wir meinen. Sehr viel Bekanntheit hat die Zusammenarbeit zwischen BND und NSA durch das Programm Iconal erfahren. Es war auch vor ein paar Wochen gewesen. Vorher war es ja immer so, die da drüben hören uns ab und wir sind Opfer quasi. Auch die Bundeskanzlerin hat es wahrgenommen, als sie selber betroffen war. Und an der Stelle, als das Programm Iconal dann veröffentlicht worden ist, gab es dann kein Zurück mehr, konnte man nicht mehr leugnen, dass da tatsächlich eine Zusammenarbeit stattfindet. Und zwar wurde von 2004 bis 2008 direkt die Rohdaten von einer Internetableitung sozusagen an die NSA weitergeleitet. Der BND wollte die Deutschen ausfiltern, allerdings, und ich als Informatiker kann das bestätigen, es ist sehr schwierig, technisch auszufiltern, ob der Internetverkehr jetzt von einem Deutschen kommt oder nicht. Ist es die E-Mail-Adresse, die auf DE endet, zum Beispiel google.com? Ach nee, doch nicht. Also das ist sehr technisch sehr schwierig, also so lax, wie ich das jetzt formuliere, ist das tatsächlich ein sehr großes Problem. Und ich würde sogar sagen, es ist in dem Sinne, wie grundrechtlich es verlangt wäre, diesen Verkehr trennen zu müssen, ist es technisch meiner Meinung nach auch unmöglich, das zu tun. Aber der Versuch wurde eben trotzdem getan, trotzdem eben der BND selber wusste, dass die eigenen Filter nicht funktionieren. Genau, und an der Stelle jetzt wird es natürlich sehr schwierig, noch davon zu sprechen, dass eben Deutschland tatsächlich ein Opfer wäre. Und nur um die Diskussion von vorhin aufzugreifen, dieser Vorschlag, die direkten Daten weiterzugeben 2004, das kam nicht auf Druck der NSA, sondern da kam der BND zur NSA und meinte, wir haben hier was für euch. Und der Abbruch dieser Aktion 2008 kam auch nicht, weil der BND gesagt hat, so, wir haben die Nase voll, wir wollen nicht mehr, sondern die NSA haben gesagt, wir kriegen die Daten jetzt auch woanders her, wir müssten jetzt nicht, wir sind darauf nicht mehr angewiesen. Der Staat sozusagen ist vom BND ausgegangen und der Schluss von der NSA. Nur dazu, dass man keine Wahl hätte. Ja, jetzt fließen die Daten ständig über die Ländergrenzen. Und zu dem Gesetz werde ich gleich noch was sagen, was die Grundlage ist dafür, sozusagen strategische Telekommunikationsauswertung, also nicht Einzeldaten, sondern sozusagen großflächig. Genau, da kann man natürlich auch sehr viel definieren, weil Ländergrenzen, der Internetverkehr ist ja sehr international. Da kann man auch sehr viel von der Interpretation. Der BND und das Bundesamt für Verfassungsschutz verwenden X-Keyscore. Das ist das, man könnte es sich so vorstellen, das ist die Suchmaschine auf den abgefischten Daten der NSA. Also da kann man dann an der Stelle sozusagen Fragen stellen und kann sagen, ich möchte gern zu dieser Person die Internetseiten, die Telefonate, ich möchte gucken, was die Person, wo die Person mit ihrem Mobiltelefon vor 3 Jahren gewesen ist und so weiter. Und die wird eben vom BND und vom Verfassungsschutz selber auch benutzt. Aber ich will mich da auch nicht zu sehr drauf konzentrieren, auf die NSA, weil seit 85 gibt es auch eine gemeinsame Abhörstelle mit den Chinesen in Pamir zum Beispiel oder so Aktion, dass der BND zum Beispiel eine Siemens rote und schwarze Überwachungsanlage in Afghanistan aufbaut, das den Afghanen übergibt unter der Voraussetzung, dass sie einfach die Rohdaten dann von den Afghanen bekommen. Und dann haben sie es ja selber nicht gesammelt und dann kann man diese Daten auch verarbeiten. Ich gehe jetzt mal nicht auf das G10-Gesetz konkret ein, weil die Zeit etwas knapp ist. Nur so viel, der BND kann unterscheiden zwischen 3 Fällen. Einerseits gibt es inländische Kommunikation, rein ausländische Kommunikation und internationale Kommunikation zwischen quasi Inland und Ausland. Die inländische darf nicht abgehört werden, aber man darf natürlich Informationen von anderen Diensten annehmen, wo zufällig diese Informationen drin sind. Die rein ausländische Kommunikation, da gibt es keine Regelung, was zum Beispiel nach dem Professor Matthias Becker auch gängige Rechtsauffassung ist, dass das absoluter Unsinn ist, zu unterscheiden, ob Grundrechtsträger sozusagen, ob rein ausländische Kommunikation, die da involvierten, keine Grundrechtsträger sind und da kein Fernmeldegeheimnis mehr gilt. Jedenfalls ist seiner Meinung nach das eine insgesamt rechts- und verfassungswidrige Praxis, überhaupt zwischen In- und Ausland zu unterscheiden. Aber wichtig ist es, es gibt einen Unterschied, sozusagen der Spezialfall, wo man noch reguliert hat aktuell, ist eben die internationale, also weder inländisch noch ausländisch. Das heißt, wenn einer der Kommunikationspartner im Inland ist und einer der Kommunikationspartner im Ausland, und da gibt es eine Regelung, ich greife jetzt nur mal eine Regelung raus, da gibt es allerlei Regelungen, da wird gesagt, wenn der BND bestimmte Informationen sucht, dann muss der BND definieren, welche Leitungen angezapft werden sollen. Und dann darf der BND 20% der Gesamtkapazität dieser Leitungen anzapfen. Das heißt, wenn wir jetzt mal ein bisschen überlegen, wenn ich eine Leitung anzapfe, werde ich also einfach 5-mal so viele Leitungen anzapfen wollen. Und dann ist natürlich 20% von 5 Leitungen ist eine Leitung und dann kann ich diese eine Leitung komplett anzapfen. Und es wird tatsächlich dann eben auch so gemacht. Und das ist natürlich in dem Sinne auch in der Konsequenz auch wieder eine Rechtsauffassung, die eben von Verfassungsrechtlern einhellig als hochproblematisch angesehen wird, wo auch ein Zitat ist, da kann man punktuell auch rechtlich nichts mehr retten. Eigentlich müsste man die ganzen Beschränkungen, die gar keine sind, einfach wegschmeißen und neu schreiben. Aber das ist eben der aktuelle Stand. Und da gibt es eben eine große Kluft zwischen eben Verfassungsrechtlern und der tatsächlichen Praxis. Und dazu muss man auch nur einfach sagen, im Gegensatz zur NSA ist es bei der BND auch so, die arbeiten zwar zusammen, aber die NSA ist, da würde ich mich jetzt nicht drauf festnageln lassen, aber eher auf Augenhöhe sozusagen ein anderer Akteur, der mit der US-Regierung quasi Dinge diskutiert. Beim BND ist es tatsächlich aber noch so, dass sie sich all ihre Aktionen auch vom Kanzleramt absegnen lassen. Das heißt, alles, was da passiert, ist eben passiert unter Mitwissen der Regierung. Das hat natürlich aber auch den Vorteil, dass man eben die Regierung tatsächlich adressieren kann. Wer jetzt denkt, dass da durch diese Veröffentlichung ein Umdenken stattgefunden hat, irrt leider. Aktuell gibt es die strategische Initiative Technik des BND und zwar ist da gerade die Anfrage nach 300 Millionen Euro für 26 Projekte, von denen ich jetzt noch ganz kurz mal ein paar vorstellen will. Zum Beispiel mit einem EU-Geheimdienst will man ein gemeinsames Zentrum aufbauen. Man weiß noch nicht genau mit wem, aber so ähnlich wie in Bad Aiblingen. Dann will man zum Beispiel die operative Unterstützung von Switch-Operationen, das heißt einfach Netze fremder Internetanbieter infiltrieren, mit Sicherheitslücken quasi in die fremden Netze eindringen und die Infrastruktur übernehmen. Man möchte allgemein zugängliche Informationen von Social Media, also Twitter, Facebook und so weiter, die sind zwar öffentlich, aber die will man jetzt komplett abfischen und dann strukturiert speichern und nach wonach auch immer durchsuchen. Und man will auch Glasfaserkabel anzapfen und auch jetzt schon kann man ja mit Telekommunikationsanbietern zusammenarbeiten und will dann präventiv IT-Angriffe erkennen, wie auch immer, was auch immer das heißt. Man muss dafür aber immer sehr viele Daten sammeln, auch speichern. Und der letzte Punkt ist, was mich als Techniker sehr, sehr, sehr bestürzt hat, ist, man möchte Geld haben, um auf dem Grauen, ich weiß nicht, warum der Grau heißt, um auf dem Schwarzmarkt Sicherheitslücken einzukaufen, um die dann zu verwenden, um auf Rechner, Infrastruktur, Router und individuellen, also sozusagen Systeme von Individuen zuzugreifen. Und was man da immer, was man immer sagen muss, ist, wenn ein Anbieter kommt, ein Nachfrager, der sagt, wir möchten Geld dafür bezahlen, diese Schwachstellen zu bekommen, ist es sehr klar, dass der Markt dann dafür auch entsteht. Das heißt, Sicherheitslücken, wo normalerweise die Personen, die sie finden, auf die Unternehmen zugehen würden, um sie vielleicht fixen zu lassen und so weiter, gehen natürlich dann lieber zu den Geheimdiensten, die dann gut bezahlen. Und tatsächlich, so eine Art von Aktion macht unsere digitale Welt tatsächlich unsicherer. Naja, von den 300 Millionen soll natürlich die Kontrolle nicht aufgestockt werden. Es bleibt natürlich beim zahnlosen parlamentarischen Kontrollgremium. So viel erstmal. Fragen dazu?